Ich möchte gerne diese Erntedank-Predigt mit einer Frage beginnen, mit einem Gedankenexperiment vielleicht. Stell dir vor, dein letztes Jahr, was du so erlebt hast, ist wie ein Haus. Was ist das für ein Haus? Ist das ein Haus, was sicher steht, wo es dicke Wände gibt? Oder ist das ein Haus, wo auch mal irgendwie der Wind um die Ecken fegt? Ist es vielleicht eher wie ein Zelt, wo man so die Elemente merkt, die auf das Leben einprasseln? Fehlen vielleicht die Fenster? Oder was für eine Art von Haus ist das? Überleg mal. Fühlst du dich sicher in diesem Haus, was dein Leben ist im letzten Jahr? Hast du es warm? Oder merkst du, wie die Kälte so auf das Haus oder auf die Hütte, auf das Zelt eindringt? Hörst du den Regen? Friert's dich? Ich frage das, weil heute ja Erntedank ist und dieses Fest mir in diesem Jahr besonders die Frage stellt, und Daniel hat es eben schon angedeutet, ob ich mich gut aufgehoben fühle, so im Zusammenhang der Dinge, im Zusammenhang der Welt, im Zusammenhang meines Lebens, ob ich mich gut aufgehoben fühle und merke so, ja, es ist eine Sicherheit da, es ist so ein gutes Grundgefühl da, so eine Geborgenheit, so ein Zusammenhang von Saat und von Ernte. Ja, so ein Zusammenhang von Einsatz und von Frucht vielleicht. Ist dieser Zusammenhang da? Ist es so, ich gebe was rein und es kommt was raus. Ich kann das sehen. Ist diese Sicherheit da? In meiner Kindheit, da hatten wir eine recht ansehnliche Kartoffelkiste in unserem Keller. So eine Schütte, wo man unten die Kartoffeln entnehmen kann, und ab und zu mussten wir dann mal in den Keller gehen und hier holst du mal einen Eimer Kartoffeln hoch. Und mir ist jetzt im Nachdenken klar geworden, dass das für mich wie so ein Symbol von Sicherheit war. Das war wie so ein Krug, der nie alle wird. Da waren immer Kartoffeln und man konnte die rausholen, und das waren Kartoffeln, die wir selber geerntet hatten auf einem kleinen Stück Land, was mein Großvater hatte. Und das war mir völlig selbstverständlich, diese Sicherheit. So, ja, da ist was und wir haben das geerntet, wir können das essen. Und diese Kartoffeln in dieser Kiste waren wie so ein Zeichen, dass dieser Zusammenhang zwischen Saat und Ernte funktioniert. Und irgendwann ist mir dann natürlich auch klar geworden, dass dieser Zusammenhang nicht so selbstverständlich ist. Und dass es doch schon auch Faktoren gibt, die das die da eine Unsicherheit reinbringen. Ja, dann kommt der gefürchtete Kartoffelkäfer und frisst die Blätter da auf oder was weiß ich. Und es gibt so Faktoren, merkt man plötzlich, das ist gar nicht alles so selbstverständlich. Und dieser Eindruck hat sich für mich in den letzten Jahren nochmal verstärkt. Dieser Zusammenhang zwischen Saat, ich gebe einen Einsatz, und Ernte, der scheint so angegriffen oder aufgerissen, vielleicht auch zerrissen manchmal. Du hast so viel reingesteckt, oder wir auch als Gemeinde vielleicht immer reingesteckt, und am Ende bleibt dann nicht das, oder die Frucht geht nicht auf, so wie man das gedacht hat. Da hat jemand vielleicht Jahre und Kräfte in eine Beziehung reingesteckt und am Ende geht sie nicht auf, so wie das gehofft ist, sondern geht vielleicht eher ein. Oder vielleicht auch Zeit in eine Ausbildung gesteckt. Und am Ende kommt der Abbruch und man merkt, das funktioniert alles gar nicht wie gedacht. Die Frucht geht nicht auf oder ist nur mager oder ist vielleicht faul. Also da ist irgendwas ins Ungleichgewicht geraten. Und Menschen werden nicht satt. Und Menschen wenden sich enttäuscht ab. Sie geben sich geschlagen. Und dann gibt es die Sorgen unserer Zeit, die wir persönlich kennen. Und es gibt echte Nöte, die so die Erntefreude lähmen. Ja, die Erntefreude ist gelähmt. Und bei Erntefreude, da muss ich mal aus einem bekannten Lied zitieren, das diese Erntefreude so schön beschreibt. Und es ist auch ein Lied aus meiner Kindheit, was für mich so ein gewisses Ideal auch gebildet hat. Ich lese mal zwei Strophen vor, vielleicht kennt ihr es. Flinke Träger springen und die Mädchen singen, alles jubelt froh. Bunte Bänder schweben zwischen hohen Reben auf dem Hut von Stroh. Geige tönt und Flöte bei der Abendröte und im Mondesglanz. Junge Winzerinnen winken und beginnen frohen Erntetanz. Bunt sind schon die Wälder. Ein Herbstlied, so ein Erntelied. Und da ist die Erntefreude ganz tief eingegraben. Gut, wir leben jetzt nicht in der Schweiz des ausgehenden 18. Jahrhunderts, wo das hier gedichtet wurde, dieses Lied. Wir leben hier in Dortmund 2022. Sieht ein bisschen anders aus. Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht auch schöne Felder und grüne Wälder haben. Und es ist ja nicht so, dass die Leute damals nicht auch, die Winzerinnen nicht auch irgendwelche Sorgen kannten. Und die feiern ja auch nicht deswegen, weil alles so bombensicher ist und alles so krisenfest. Deswegen feiern die ja nicht. Die feiern, weil sie wissen, dass Leben immer ein Geschenk ist. Auch in unsicheren Zeiten. Und es waren ja unsichere Zeiten, als das hier gedichtet wurde nach der Französischen Revolution. Und vielleicht ist da eine Verbindung. Unsichere Zeiten. Und auch in unsicheren Zeiten werden Feste gefeiert, wie zum Beispiel in der nächsten Woche, am Samstagabend, da beginnt das Laubhüttenfest. Also im Judentum beginnt da das Laubhüttenfest, Sukkot. Sukkot ist die weibliche Mehrzahl von Sukkah, das ist eine Laubhütte. Und dieses Fest beginnt am nächsten Samstag und das wird eine Woche lang gefeiert bei unseren jüdischen Geschwistern. Also am Samstagabend geht's los und dieses Laubhüttenfest ist eins der drei großen Wallfahrtsfeste in der Bibel, neben Passa und neben dem Wochenfest. Das ist 50 Tage nach Passa, unser Pfingsten sozusagen. Daneben ist das Laubhüttenfest im jüdischen Denken das größte Fest eigentlich, das, wo die Leute sich am meisten darauf freuen, weil da geht es eine ganze Woche lang, da wird gefeiert. Das ist das populärste und das fröhlichste, es ist ein Familienfest. Die Leute sagen auch, das Fest, das ist das Fest. Und es ist ein Fest, das soll erinnern an die 40-jährige Wüstenwanderung des Volkes Israel, wo sie keine festen Häuser hatten, wo sie in Hütten sozusagen, in Zelten leben mussten. Und überall in Israel sind in dieser Zeit diese Sukkot, diese Laubhütten zu sehen, also auf Balkonen, auf Terrassen, in Gärten, auf Veranden, in Parks und auf Parkplätzen. Da sieht man diese Sukkot, diese Laubhütten, in denen sich dann das ganze familiäre Leben sozusagen abspielen soll. Und fromme Juden, die machen das auch so, die verbringen auch die Nacht in dieser Laubhütte. Der erste und der letzte Tag dieses Laubhüttenfestes, das sind die Feiertage, an denen das öffentliche Leben in Israel tatsächlich richtig ruht. Und dazwischen sind dann Geschäfte auch geöffnet, teilweise auf reduzierter Basis. Die Arbeitszeiten sind verkürzt, die Kinder haben Ferien. Das ganze Land ist während dieser Woche von Ausflüglern erfüllt. Die Leute reisen rum und besuchen einander und es gibt Straßenfeste. Es ist eine große Volksfeststimmung. Und ich lese euch dazu mal die Anordnung aus dem Gesetz, also aus dem 5. Buch Mose dazu. Da heißt es, das Laubhüttenfest sollst du 7 Tage lang feiern, nachdem du das Korn von der Tenne und den Wein aus der Kelter eingelagert hast. Du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, auch die Leviten, die in deinem Stadtbereich leben. Also 5. Mose 16 ist das. Das ganze Volk, alle, die dazugehören, alle, die damit leben, sollen richtig feiern, eine Woche lang. Und der 7. Tag des Laubhüttenfestes ist dann ein Tag der Fürbitte für eine gute Ernte im nächsten Jahr. Und nach diesem 7. Tag wird dann der erste Frühregen erwartet. Dann beginnt die Regenzeit. Und dieser Frühregen ist wichtig dafür, dass es dann in gesegneter, fruchtbarer Weise weitergehen kann. Das ist also das große Erntedankfest der Juden. Und es ist auch in den Evangelien so der Hintergrund für einen der Besuche Jesu in Jerusalem, dieses Laubhüttenfest. Das ist also ein riesiges Fest, es ist eine Feier der Ernte, es ist eine Feier der Familie, Gastfreundschaft wird gefeiert, Segen Gottes wird gefeiert und gedankt. Das ist eine Übung und eine Erinnerung an die Kraft des Dankens. Also das Danken nicht nur so eine Liste abarbeiten sein soll, sondern Danken soll eigentlich ein Fest sein, sagt Gott. Und auch ein Fest der Fürbitte. Das hat Gott da seinem Volk mitgegeben. Aber, und jetzt kommt's, und darauf möchte ich hinaus, dieses Fest ist eigentlich ist noch mehr als nur eine Erinnerung für das Volk. So, überlegt mal, was damals war. Das ist auch eine Verheißung. Es ist nämlich eine Verheißung aus dem Alten Testament. Und ich hatte das nicht so vor Augen. Ich bin da kürzlich drauf gestoßen und möchte diese Verheißung mit euch teilen, weil sie mich ermutigt hat und weil sie mich bewegt hat. Im Blick auf das Neue Testament ist dieses Laubhüttenfest das einzige von den drei jüdischen Wallfahrtsfesten, dessen Verheißung sozusagen noch aussteht. Ja, ich habe ja vorhin von drei Wallfahrtsfesten gesprochen und das ist das einzige, dessen Verheißung noch aussteht. Zum Passafest, da gedenken wir Christen an die Kreuzigung Jesu und an die Auferstehung. Zum Wochenfest, da gedenken wir oder da feiern wir Pfingsten, dass der Heilige Geist gekommen ist und die Jünger erfüllt hat und die Gemeinschaft gegründet hat und losgeschickt hat. Mit Sukkot, also mit diesem Fest, Laubhüttenfest, wissen wir, glaube ich, nicht ganz so viel anzufangen, so was so unsere Hoffnung angeht. Aber der Prophet Sacharja, der spricht davon, von diesem Fest. Und er sagt, dass einmal alle Nichtjuden heraufkommen werden zu diesem Wallfahrtsfest nach Jerusalem und dieses Laubhüttenfest mitfeiern werden. Und es befindet sich in Sacharja 14. Der Prophet Sacharja spricht da von einem sogenannten Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn, das ist in der jüdischen Hoffnung der Tag, an dem Gott sich zeigt und an dem Gott die Welt zurechtbringt und durch Gericht und durch Heilung wieder erneuert und indem er sozusagen seine Herrschaft aufrichtet. Das ist der Tag des Herrn. Und die Geschichte der Erde wird an ihr Ziel geführt durch Gott an diesem Tag. Und von diesem Tag spricht Sacharja hier. Und dann wird interessanterweise ein Teil dieser Herrschaft Gottes sein, dass das Laubhüttenfest von allen Menschen gefeiert wird. Und wir lesen es mal, da heißt es dann in Sacharja 14, und alle, die übrig geblieben sind von den Völkern, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten, den König, den Herrn Zebaoth und um das Laubhüttenfest zu halten. Dann geht es weiter. Aber die Geschlechter auf Erden, die nicht heraufziehen werden nach Jerusalem, um anzubeten, den König, den Herrn Zebaoth, über die wird es nicht regnen. Das ist die Verheißung, um die es geht. Und das ist interessant, das ist eine Verheißung, die steht noch aus. Dass die Völker hinfahren und dieses Fest feiern. Das ist natürlich ein Bild. Auf jeden Fall sagt es uns zwei Dinge, die ich sehr ermutigend finde. Die möchte ich euch gerne weitergeben. Und zwar sagt es mir, dass dieses Erntedank, was wir hier feiern, nicht nur eine Erinnerung ist an was, was mal war oder ein Zurückschauen, sondern das ist auch so eine Erinnerung an etwas, was kommt, eine Verheißung. Und zwar, dass Gott ein Ziel gesetzt hat, das er umsetzen wird. Und zwar, dass alle Menschen diese Abhängigkeit von Gott feiern werden und in diese Abhängigkeit zu Gott und in diese Freude über den Segen Gottes und seine Versorgung reinkommen werden. Die Menschheit, und das sagt dieser Text, die wird in ein gutes Verhältnis zu Gott kommen. Und wir haben vorhin auch schon in der Anmoderation gehört, so all die Dinge, die uns vielleicht fragen, ja, kann ich überhaupt dankbar sein? Und das Erntedankfest sagt, die Welt wird in ein gutes Verhältnis zu Gott kommen. Sie wird in dieses Dank- und Lob- und Abhängigkeitsverhältnis zu Gott kommen. Und das ist für mich eine große Ermutigung, wenn ich sehe, wie die Versorgung von vielen Menschen auch unter uns nicht mehr funktioniert. Da steht also noch was aus. Ja, ihr seht hier das, was hier aufgebaut ist. Und es soll euch ein Zeichen sein, es soll uns ein Zeichen sein, da steht noch was aus. Diese Versorgung steht noch aus, dieses Vertrauensverhältnis steht noch aus und Gott wird es umsetzen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich sehe in diesen Versen, ist, dass es negative Folgen hat für die Völker, so heißt es hier. Wenn sie die Abhängigkeit von Gott und die Freude an ihm nicht mitgehen. Das klingt erstmal wie Strafe oder so. Ich finde es ganz logisch eigentlich. Hier in diesen Versen bleibt der Regen aus, wird gesagt. Also das bedeutet der Segen, das Gelingen, das bleibt aus. Und ich glaube zu erkennen, dass das wahr ist. Ich mache es mir jetzt mal ganz einfach und versuche es mal so verkürzt zu sagen. Da, wo wir uns von Gott lossagen, um unserem eigenen Vorteil zu dienen, da werden wir erkennen, dass unser eigener Vorteil ein schlechter Herr ist. Und das sagt diese Stelle. Ich will noch mal fragen, wie war das am Anfang mit dem Haus, was dein Leben ist im letzten Jahr? Ich hatte ja diese Frage gestellt, die Hütte deines Lebens im letzten Jahr. Diese Laubhütten, die aufgebaut werden in Israel und in den jüdischen Gemeinschaften, die sollen eine Erinnerung sein, dass wir unterwegs sind. Wir sind noch nicht am Ziel. Und wir sind abhängig von Gottes Versorgung. Das sagen diese Laubhütten. Das sind dann ganz praktisch Hütten, die sind geeignet, um Gäste zu empfangen und um darin zu feiern und zu essen und auch zu schlafen, wenn man möchte. Apropos Schlafen. Die Laubhütten, um die es hier geht, die dürfen gemäß der Mitzwa, das ist die Überlieferung, 3 feste Wände haben, aber kein festes Dach. Und das, ich zeige euch mal ein paar Bilder davon, die ich mitgebracht habe. Und zwar erstmal davon, wie so eine Laubhütte aufgebaut wird. Da würde ich mal das erste Bild sehen. Da sieht man, wie dieses Gerüst gebaut wird für die Laubhütten und man sieht auch schon an der Seite hier so Palmwedel stehen, die kommen dann darauf. Diese Laubhütte wird tatsächlich mit Palmwedeln, mit Zweigen abgedeckt, damit es koscher ist, also der Vorschrift entsprechend. Oder zur Not darf man auch Bastmatten nehmen, die darf man sich aus dem Baumarkt holen. Das habe ich gelesen, das ist eine Anweisung aus dem letzten Jahr zum Beispiel, die rausgegeben wurde. Und dann gucken wir mal das nächste Bild an. Da sieht man ein Haus, ein Wohnhaus in Israel, was extra so gebaut ist, dass man auf den Balkonen diese Laubhütten bauen kann. Und dass diese Laubhütten dann darauf eine Öffnung sozusagen, also das Dach wirklich zum Himmel haben. Wir schauen noch mal das letzte Bild an. Da ist auch noch mal so eine Laubhütte zu sehen, jetzt so aus der Nahansicht mit einer flexiblen Wand hier und man sieht die Palmwedel dort runterhängen und man sieht, das ist ein provisorisch hergestellter Ort, aber zum Feiern. Und es gibt jetzt eine Faustregel für dieses Dach, was dort auf die Laubhütte kommt. Und zwar die Faustregel ist, dass wenn du nachts in dieser Hütte liegst, dann sollst du durch das Dach Sterne sehen können. Erntedank, Sukkot, das Laubhüttenfest wird, finde ich, dadurch zu so einer Erinnerung an die unfassbare Größe und die unbegreifliche Wirkmacht Gottes. Da liegst du in dieser Hütte deines Lebens und kannst vielleicht die Sterne sehen und es ist eigentlich zu kalt und dir wird klar, der die Sterne gezählt hat, der sieht auch dich in deinem Leben, in der Hütte deines Lebens liegen. Er kennt dich, er zählt dich zu seinem Volk, zu deinem unzählbaren Volk. Er freut sich an deinem Dank und an deinen Bitten. Wir feiern heute unser Vertrauen auf Gott. auf diesen Gott. Und wir zeigen es durch unsere Gabe, unser Vertrauen, durch unseren Dank, durch unser Lobpreis. So zeigen wir unser Vertrauen. Erntedank ist heute eine Verheißung, die ich gerade brauche. Und diese Verheißung sagt mir, es kommt der Tag und dann werden wir feiern. Gemeinsam. Wir werden feiern, dass wir zu Gott gehören und dass er uns versorgt. Und ich denke an die Worte Jesu, der zu seinen Jüngern über das Abendmahl sagt, ich werde von nun an, sagt Jesus, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Aus Matthäus 26. Und das spricht auch diesen Tag an, an dem wieder zusammen gefeiert wird. Und diese Verheißung, die gilt uns heute im Erntedank und wenn wir das Abendmahl feiern. Also das ist die Ermutigung, die dir jetzt gilt und mir. Wenn du jetzt gleich das Abendmahl nimmst, dann bring ihm deinen Dank und dein Lob und deine Fürbitte. Und wenn dein Lebensgefühl gerade eher Laubhütte ist, dann darfst du wissen, gerade dieser Ort, deine Laubhütte, ist der Ort, wo Gott dir seine Größe und seine Nähe zeigen will. Amen.